Schnapsidee. Der Podcast über Liebe, Love und Sexy sein. Mit ihren Moderatorinnen Anna Zimt und Paula. Ab geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schnapsidee.
Der Podcast
über Liebe, Love und Sexy sein. Heute sind wir übrigens nicht alleine sexy, nein, denn wir haben eine ganz tolle Gästin heute bei uns. Und ihr kennt sie schon, wer sie nicht kennt, hat, weiß ich auch nicht.
Wer hat was verpasst?
Wird sie kennenlernen.
Der wird sie kennenlernen.
Da ist sie schon. Ihr lieben Jetzt Leute, los. Wir haben heute zu Gast Ricarda von Busenfreunde.
Juhu!
Wir freuen
Schön,
uns total.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Wir freuen uns sehr, sehr, sehr. Wir haben schon mal zusammen eine liebe Folge, eine Crossover-Folge aufgenommen. Wie lange ist das jetzt her, Ricarda, erinnerst du dich?
Warte, ich habe gerade mein Handy eben aufgehabt und ich kann es dir sagen, und zwar am 8. Dezember 2019. Ich habe eine Diskalkulie, das müsst ihr kurz mal ausrechnen, wie lange das her
Bisschen
ist.
Bisschen über ein Jahr.
Bisschen.
Okay, gut.
Einfach,
das ist gut.
Es ist schon länger, es ist einfach schon länger her.
Ist echt schon ein bisschen was.
Diesmal haben wir eine räumliche Distanz dazwischen. Beim letzten Mal war das so lieb, weil wir saßen nämlich bei dir. Das war richtig cool.
Da haben wir auch Gitarre gespielt. Also du hast Gitarre gespielt.
Ja, stimmt. Stimmt.
Wir haben gesungen.
Ich war auch ein bisschen aufgeregt, denn ihr wart ja oder seid auch so ein bisschen so Urgesteine der Podcast-Szene, muss man ganz klar sagen. Das wollte ich nämlich gerade schon sagen, aber wollte es mir fürs On aufheben. Mhm. Ihr seid ja schon richtig lange dabei, ne? Seit wann habt ihr angefangen?
Vor drei Jahren. Ein bisschen jetzt über drei Jahre. Vor drei Jahren, ja.
Und da ist man schon Urgestein. Das finde ich halt genius.
Das ist schon Urgestein. Da wusstet ihr schon von dem Trend, obwohl der Trend noch nicht mal da war, wirklich, oder?
Also da war ja noch nicht so viel Angebot.
Besser als Sex gab's, also von Ines Anjoli und Leila Lowfire. Die sind, haben sogar zwei Jahre vor uns gestartet, genauso wie Beste Freundinnen. Die sind noch länger
dabei.
Das
sind die Urgesteine
eigentlich. Das sind so die richtigen Urgesteine.
Ja.
Aber es gab irgendwie nicht so viel tatsächlich. Und das ist auch irgendwie krass, wenn man so drei Jahre zurückguckt, was eigentlich passiert ist, gerade so im letzten Jahr. Wahnsinn.
Wie war eure erste Folge? Wie aufgeregt wart ihr auf einer Skala von 1 bis 10?
Gutes Thema, Ricarda. Wir hatten nämlich gerade unsere 100. Folge und da haben wir uns nochmal angehört.
I know.
Genau, da haben wir uns nochmal angehört, wie unsere erste Folge klang. Und da.
Schwierig, ne?
Wir haben ein catchy Thema ausgedacht.
Catchy Thema.
Sex!
Nee. Wir haben über das Thema geredet, ein richtiger Upper für alle, und zwar über das Thema Abfuhr.
Wie man eine Abfuhr kriegt.
Wie man damit umgeht, eine Abfuhr zu
kriegen. Geschrieben mit UP, Abfuhr.
Genau.
Ja,
okay. Richtig, so sieht's aus.
Ein Upper.
Einfach gleich so peinliche Geschichten ausgepackt. Also ich habe eine Geschichte, da habe ich eine richtige Abfuhr und sowas bekommen. Und das haben wir einfach gleich so erzählt.
Und das war irgendwie, und vor allem, wir haben gar nicht darüber nachgedacht, was ist interessant für andere Leute, sondern worüber müssen wir gerade mal reden.
Ja.
So haben wir halt die Themen konzipiert zuerst und vor allem sind wir reingekommen, Ricarda, ich weiß nicht, wie deine allererste Begrüßung von deinem ersten Podcast war, wahrscheinlich irgendwie so, hallo, ich bin Ricarda, das hier ist mein Podcast Busenfreundin, hallo, ja, unser Intro ist, Anna kommt rein und sagt, ja,
Podcast,
das ist hier mein Podcast, Anna.
Ungefähr so. Und wir haben das, ich habe so reingelacht und dann habe ich gesagt, ja, herzlich willkommen, dann habe ich mich versprochen. Wir haben diesen ganzen Stolperer, alles, das ist einfach nur ein Unfall, ein kleiner. Wir haben es einfach so drin gelassen. Und daran sieht
toll,
man.
Toll, authentisch.
Es ist
würde authentisch. Würde man sagen bei RTL 2.
Ja. Genau. Aber da zeigt sich das irgendwie, dass es noch weit weg von Professionalität irgendwie auch war und dass es auch egal war. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es ein bisschen anders. Du musst irgendwie ein dolleres mit dem Konzept um die Ecke kommen. Wir hatten irgendwie keins so richtig. Wir haben immer einfach so getüdelt.
Ja, und die Schnitttechniken, also es ist ja gruselig, das ist ja für die Ohren, ist das ja eine reine Folter bei mir gewesen. Ich habe ja an Stellen geschnitten, an denen man nicht schneiden darf einfach. Ich habe hinter meiner Stimme, habe ich eine nächste von mir dran geschnitten und so, zwar so, dass man das eine Wort auch abschneidet, es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Und ich habe 7 Stunden, ich habe mir das aufgeschrieben, 7 Stunden an Folge 1 geschnitten. Weil ich es nicht kapiert habe. Weil ich mache ja alles, habt ihr auch alles euch selber autodidaktisch beigebracht. Aber ihr seid, Paula, du bist ja sowieso in der Branche so, ne? Hast du das schon vorher gekonnt?
Ja, ich konnte das schon vorher. Das heißt, die Technik an sich war nicht das große Problem. Mhm. Aber natürlich, mir war das Medium Podcast gar nicht bekannt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als wir die ersten 4 Folgen aufgenommen haben, in meinem Leben noch nie einen Podcast gehört. Ich wusste gar nicht, was das Konzept. Also, verstehst du?
Ich hatte in 2 reingehört.
Ja, ich auch. Ich habe auch. Also Beste Freundin habe ich so ein bisschen gehört, aber das war's.
Ja.
Und hattet ihr ein Konzept oder habt ihr gesagt, wir machen einfach? So der klassische Anfang eines Laber-Podcasts, den es ja jetzt so in der Form gar nicht mehr so wirklich gibt.
Ja, eigentlich war, also wir hatten das Konzept, es war irgendwie klar, dass wir bestimmte Themen haben, natürlich, die irgendwie interessant sind im Feld Liebe, Love, Dating, Anna in einer offenen Beziehung und so. Aber im Prinzip sind wir eigentlich reingedroppt und haben uns überlegt, so, wir reden jetzt all das, was wir halt irgendwie sonst auf einem bei einem Drink reden. Und zwar, was macht die ganze Datingwelt? Was ist hier eigentlich los? Wie geht's der Scheide? Und so weiter. Dass wir einfach.
Im Grunde auch mein Podcast, genau. Ja. Und hätte man den auch so nennen können, ja.
Ja, wollte ich gerade sagen. Warum haben wir. Was macht die Scheide?
Was macht die Scheide?
Das ist so.
Daily Update.
Ja. Ja.
Daily Update.
Wie war das bei dir? Hast du dir quasi überlegt, so, ja. Thematisch will ich jetzt reindonnern?
Ja, ich hatte am Anfang ja so eine Co-Hostess, also eine Mit-Podcasterin, und die ist dann irgendwann ausgestiegen. Da habe ich gesagt, ja fuck, ich kann auch nicht nach 10 Folgen aufhören. Das ist ja total das geile Medium. Ich liebe das einfach. Mhm. Und dann habe ich mir ein Konzept geschrieben und habe gesagt, okay, da musst du jetzt einfach Leute einladen, und habe dann erstmal so im Freundeskreis geguckt und dann habe ich mal so ausprobiert. Ich weiß noch, Kerstin Ott habe ich ganz früh in Folge 14 schon bekommen, als Promi, und ich war richtig aufgeregt, als ich sie im Hotel getroffen habe, weil ich bin dann dahin, ich hatte eine Gitarre mit, weil ich dachte, okay, du singst mit ihr jetzt so einen Kerstin Ott Song, ich glaube.
Oh nein, das ist ja das Liebste.
Das ist so süß.
Auf dem Rücken geschnallt,
die Gitarre. Ja, ich habe die, keinen Witz, die war auf dem Rücken geschnallt. Ich bin in ihr Hotelzimmer gegangen, ihre Agentin saß dann
in
mit ihr im Hotelzimmer.
Wahrscheinlich, ne?
Nee, wir waren, das war irgendwo in Mülheim, war die in einem Hotel, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Und die war total entspannt und so richtig, sie hatte noch ein Kippchen geraucht draußen, und ich so, hallo, ich bin die Ricarda, ich würde hier gerne einen Podcast aufzeichnen. Und ich finde das so geil, dass die in dem Stadium, wo ich wirklich eine Null-Relevanz hatte, ja, also wirklich gar nicht, ich war non-existent eigentlich für sie, hat die schon gesagt, ja cool, mache ich mit, finde ich lustig, und hat mit der dann noch so ein Spiel gespielt, so ein Schlagersong-Spiel, die beschissensten Schlagersongs, Schlagersong-Titel, so war das, glaube ich, so ein Schlagersong. Song-Bingo habe ich gespielt, und das war total entspannt. Und das war einer der ersten richtig aufregenden Folgen. Ach, wie schön, ne? So in Erinnerung zu schwelgen eigentlich.
Oh, mega schön. Und weißt du, was ich auch so cool finde? Weil in solchen Momenten, ne, gerade wenn man das erste Mal macht, dann fühlt man sich immer auf einmal wie so ein Redakteur von der Schülerzeit. Wie damals.
Genau so, so von dem Albrecht-Dürer-Gymnasium aus der 11. Bin jetzt hier bei der Schule.
Ja. Und man hat irgendwie das Gefühl, die Verhältnisse sind ganz klar. Und wenn es dann aber irgendwie so schön und lieb, und wenn man das Gefühl hat, man wird auch so wertgeschätzt und der andere macht das alles so mit und so, dann hat man, also das ist ja einfach, das ist so eine schöne Sache.
Ich habe letztens noch drüber nachgedacht, weil ihr seid ja auch sehr professionell in dem, wie ihr auftretet und auch Social Media seid. Ihr seid die Ersten, die so ein richtig geiles Cover hatten, so Episodencover. Da habe ich immer draufgestellt und gesagt, wie geil ist das denn? Und auch so, da war Paula immer versteckt, und dachte ich mir immer, wie gut das einfach ist, marketingtechnisch. Jeder will wissen, wie Paula aussieht. Das macht total Sinn einfach. Und Anna, ihr habt einfach immer total professionellen Shit abgeliefert, ne?
Weißt du, was ist, Ricarda? Das darfst du nicht sagen bei Ricarda.
Hinter den Kulissen.
Wow. Die sind wirklich das Unprofessionellste, was Deutschland jemals gesehen hat.
Aber ihr schafft es, unprofessionell professionell zu sein. Und das können nicht viele. Und ihr seid authentisch dabei. Das ist auch nochmal geil.
Also Ricarda, bitte sag das nicht, weil du löst das Gefühl aus, dass wir denken, wir müssen.
Ich bin geil.
Dann können wir ja beide einfach alte Handyfotos von uns hochladen. Das ist ganz schwierig.
Ja,
grad.
Gut.
Vorsicht.
Ich habe das immer so empfunden. Und ihr hattet auch echt eine krasse Reichweite damals schon. Ich weiß das. Ihr seid meine Heroes gewesen in der Podcast-Szene. Da wusste man schon.
Ach Ricarda.
Ricarda,
bist du lieb.
Und das, was ich eigentlich fragen wollte, war, habt ihr euch ein Konzept gemacht, wie ihr vorankommen wollt? Also ich meine, ihr habt ja immer irgendwie, jeder hat ja so einen Weg, wo er hin will. Was war denn eure Vision mit Schnapsidee?
Ich glaube, ganz spät haben wir uns darüber Gedanken gemacht, weil am Anfang war es so, dass ich nicht zu sehen war. Das hatte wirklich damit zu tun, dass es halt so war, weil Anna ihr Buch releasen wollte, und es wurde dann einmal verschoben, und dann auf einmal hatte Anna Zeit, und dann war irgendwie die Idee. Und
dann war die Idee da.
Wir machen einen Podcast, und ich hatte aber meinen ganz normalen Job in der Musikwelt quasi, und ich hatte irgendwie gar keine Avancen damals, ich habe mir auch super spät erst einen eigenen Instagram-Account und sowas gemacht, ich hatte gar keine Avancen, mich jetzt in die Öffentlichkeit zu stellen und ich hatte auch Angst davor, quasi so ein bisschen, dass das clasht mit meiner normalen Realität, also mit der Musikrealität.
Ja. Weil die Themen einmal, ja auch pikant sind so, ne? Und da muss man irgendwie dann auch erstmal so austesten, wie sind überhaupt die Reaktionen? Weil hätten ja auch sein können, dass irgendwie alle Leute uns total Banane finden und sagen, könnt ihr bitte wieder gehen? Das war nicht mal nett.
Ja, dann ist es aber im Internet, ne, was man da geproduziert hat. Ja, genau. Voll.
So.
Hatte ich auch.
Deswegen war das vorsichtig. Und ich habe das Gefühl, unsere Grundprämisse ist immer, es muss Spaß machen. So. Also wir haben uns nie, wir haben uns nie hingesetzt und irgendwie gesagt, wir brauchen eine Strategie oder einen Businessplan oder so. Es ist jetzt eher so, dass wir so manchmal so Ideen haben und sagen, ach komm, das können wir doch mal machen. Aber das dauert bei uns auch total lange. Wir haben ja zum Beispiel auch ein Spiel rausgebracht und die Idee gab es schon eineinhalb Jahre vorher.
Ich hab's an Silvester gespielt. Sehr, sehr cool geworden.
Toll.
Ja, aber das die Idee war irgendwie, die gab es schon eineinhalb Jahre vorher. Und manchmal liegt das dann, also es gibt so einen imaginären Pool an Ideen von uns und irgendwann plötzlich passiert es dann.
Genau, es ist auch zum Beispiel so, dass wir jetzt gerade ein Projekt umgesetzt haben und das ist schon, wie lange haben wir das schon in der Pipeline? Und wir nehmen uns dann irgendwie lieber eher so Zeit und Bock und denken, jetzt geht's los.
Ja, ich habe auch so irgendwann gesagt, also weil mich mal eine Freundin fragte, wie lange willst du das denn eigentlich noch machen? Und dann habe ich gesagt, wenn ich keinen Bock mehr habe, wenn es für mich eine Qual wird und wenn ich sage, schon wieder so eine Aufzeichnung, dann höre ich auf. Weil klar, manchmal hat man das, dass man sagt, boah, ich habe einen richtig bekackt vollen Terminkalender, aber irgendwie, ich habe immer noch eine Leidenschaft dafür. Ich liebe das. Ich liebe diesen Podcast. Und ich hatte auch mal überlegt, wie es ist, wenn ich mal irgendwie aufhöre und eine neue, so ein Spin-off rausbringe. Mhm. Und denke ich mir immer, nee, das ist so, also innerhalb des Podcasts sich ausleben geht klar, aber wenn man noch was Neues anfängt, ist es halt ein neues Produkt. Und irgendwie, es muss irgendwie unter diesem Dach dann immer alles stattfinden, weil ich dann so, ich weiß, die Marke kenne ich in- und auswendig. Das ist einfach so, ich weiß gar nicht, ich habe lustigerweise, ich habe damals, bevor ich den Podcast angefangen habe, ich bin morgens aufgewacht und jemand hat mir eine Idee in den Kopf gepflanzt, du machst einen Podcast. Und seitdem, und das ist jetzt 2018, im Januar 2018 gewesen, habe ich diese Idee nie wieder aus dem Kopf gekriegt. Das war wie reingesetzt, ob nachts jemand da irgendwas rumgeschraubt hätte bei mir im Gehirn. Mhm. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, ich folge so einer Vision. Mhm. Also ich habe immer viele Ideen gehabt zu früher. Ich habe mir die auch nie wirklich kanalisieren können, weil ich habe mal da so einen Song geschrieben, der schlecht war, by the way, also braucht mich gar nicht fragen, ob ich irgendwas unterschreiben möchte bei euch. Ihr wolltet es gerade tun, ich weiß.
Ja,
ich weiß.
Natürlich, sofort.
Oder ich habe da mal ein Gedicht geschrieben, was auch schlecht war. Aber ich habe halt viel Output gebraucht. Ja. Irgendwie. Ich musste viel loswerden. Und das ist so mein Kanal jetzt. Und das ist so geil. Vor allem, dass es 3-4 Leute hören. Das macht so Bock dann einfach.
Ey, aber wie war das eigentlich? Wann ist bei dir der Knick quasi gekommen, dass du gemerkt hast, ah nein,
es ist schlecht wurde.
Nicht nur meine, mein Ältestes, nicht meine Eltern oder meine Freunde sind die Einzigen, die das hören, sondern ah, jetzt habe ich auf einmal, jetzt passiert hier was. Und zwar richtig.
Das ging schleichend. Ich habe immer ganz, also da bin ich auch wirklich deutsch, ich habe mir die Zahlen jeden Monat angeguckt, weil ich immer wissen wollte, okay, musst du was ändern, musst du Stellschrauben irgendwo drehen, musst du besser werden. Und dann habe ich gesehen, dass die immer ganz leicht nach oben gingen, aber nur nicht von heute auf morgen, wie es bei einigen Podcasts so der Fall ist, dass die nach oben steigen, durch die Decke preschen, sondern bei mir war es immer so minimal. Und das seit 3 Jahren. Und dann gibt es natürlich so ein paar Promis, die es nach oben gezogen haben. Ich erinnere mich daran, dass eine Influencerin das hingekriegt hat, auch wirklich richtig einen Ausreißer zu haben mal einen Monat. Und dann waren da irgendwie 500 Hörerinnen und Hörer mehr da auf einen Schwung. Aber sonst war es nie so, dass ich da so einen Ausreißer gesehen habe. Und ich habe mich immer an den Moment gewöhnen können. So.
Ja, aber bei uns ist eigentlich auch organisch gewachsen. So. Und, und das ist irgendwie ganz angenehm, auch weiterhin noch. Und nicht so. Ich habe neulich mal so geschäftlich quasi mit jemandem über so Podcast-Zahlen und so gesprochen, dass es eben auch die Podcasts gibt, die so einen Lebenszyklus haben, es schnellt richtig schnell nach oben und dann flaut es aber auch zügig quasi dann über die Monate wieder ab. Ja. Und dass es halt so manche gibt, die sich so hochgearbeitet haben im Prinzip und dann auch so sich eine krasse Community einfach erarbeitet haben, ne? Also treue HörerInnen und das mag
Würdet
ich auch.
Würdet ihr sagen, dass das euer Erfolgsrezept ist? Also was macht Schnapsidee, was macht euch aus? Warum hören die Leute euch?
Ich glaube, weil wir reden so miteinander, wie wir eigentlich im Prinzip auch auf dem Balkon miteinander reden. Es gibt nicht viel Unterschied, würde ich sagen.
Das ist dieses Prinzip, ich fühle mich, als wäre ich am Tisch mit den beiden. So, das ist ja, ja auch ganz ja. oft, ne?
Und wir sprechen aber, glaube ich, auch, und das sehr doll von Anfang an schon, das haben wir ja zum Beispiel auch gemerkt in dieser Auswertung quasi oder diesem Rückblick auf 100 Folgen, dass wir in den ersten 10 Sätzen haben wir schon gesagt, unser Kreis des Vertrauens. Also wir haben sofort der Community quasi einen Namen gegeben, ohne das aber zu, wir haben das nicht vorher überlegt oder ja. so. Ja. So. Und ich glaube, dieses Gefühl von man gehört zusammen, ist das, warum die Leute irgendwie bleiben. Oder zumindest ja, so der finde, Kern.
Bei euch ist das so krass, ihr nehmt die Leute so, mit. Also die sind dann wirklich Teil von euch. Mhm. Also man hat das Gefühl, man sitzt mit euch am Tisch. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir auch so der Fall ist. Ich glaube, bei mir sind so eher die Interviews oder die Leute, mit denen ich mich unterhalte. Bei euch ist das so eine, man hat das Gefühl, man will mit euch befreundet sein.
Ricardo, das ist das Netteste, ja, was ich hier gehört habe.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen so. Ich glaube, die Leute fühlen sich auch manchmal so. Also ich glaube, ich habe gemerkt, dass das so über den Freundeskreis hinausgeht, dass wir gehört werden, als so die ersten E-Mails und Nachrichten kamen und die Leute uns ihre Probleme erzählt haben. Und es ist bis heute nicht selbstverständlich. Also
nein.
Das finde ich halt schon irgendwie krass.
Aber bau mal wieder dieses so Vertrauen auf.
Ja, ja.
Also das ist schon krass, was ihr da gemacht und geleistet habt.
Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir den Hörern ganz viel zutrauen, auch unser ganzen emotionalen Schissel und auch unsere ganzen Tiefen und Höhen und alles mit denen halt zu teilen. Das ist ja genauso. Es ist nicht nur so, dass die uns halt schreiben, sondern wir ja auch. Also von Herzschmerz über alles, die eigentlich ziemlich krass mit immer up to date sind. Und selbst wenn wir halt nicht in dem Moment irgendwas sagen, dann besprechen wir es halt nach und holen die Leute irgendwie mit rein. Die haben schon ein ziemlich, glaube ich, klares oder großes Bild darüber, was so bei uns los ist eigentlich. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen das Ding vielleicht. Aber das war so nett, dass du das gerade gesagt hast.
Also das ist das, was ich auch so als erstes empfunden habe, dass man so dabei ist und das mitkriegen will, wie ihr so aus eurem Leben erzählt. Und ich glaube, das ist so ungekünstelt einfach. Und das ist das, was die Leute auch wollen, weil die keinen, also ich bin halt so müde auch von dieser Fake-Scheiße in Instagram und Co. Weil ich weiß
auch
einfach,
so abgefuckt.
Also, ich bin so müde davon. Ich mache auch wenig gerade, weil ich einfach weiß, es ist so, also ich habe letztens ein Video gesehen von einer Influencerin, die hat geweint. Die hat geweint und die ist auch grundsätzlich, glaube ich, eher so ein bisschen depressiver unterwegs und teilt das halt immer. Mhm. Und dann dachte ich mir, boah, das hinterlässt bei mir gerade so ein ganz komisches Gefühl. Auf der einen Seite ist es ja richtig, dass sie auch zeigt, das Leben ist halt nicht nur bunt und Konfetti. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, also irgendwie wäre mir das auch zu privat, da so rumzuweinen. Und da wusste ich nicht, was sagt ihr?
Meine Grenze ist da irgendwie auch so. Das ist interessanterweise, ist das zum Beispiel so, im Podcast ist es für mich was anderes, da emotional zu sein und was zuzulassen, was ja eigentlich abgefahren ist, weil die HörerInnenzahlen viel, viel höher sind als unsere jeweilige Reichweite auf Instagram.
Ja, ja.
Aber es ist irgendwie was anderes, wenn ich das mit Paula bespreche und dann in einem intimen Moment miteinander dann mich anvertraue und weinen muss, als weil ich finde das irgendwie. Ich will das gar nicht bewerten, aber für mich wäre das komisch, wenn ich einen Moment habe, in dem ich weinen muss, dann das hinzukriegen, eine Kamera noch so hinzustellen und anzumachen. Also das heißt, ich müsste ja kurz meine Emotionen irgendwie muten oder ich weiß nicht, wie man das dann so genau macht, um das dann einzufangen. Das heißt, man muss sich kurz aus der Emotion rausbegeben. Und das könnte
das habe ich aber zum Beispiel, da muss ich direkt quasi eigentlich widersprechen, weil ich habe das nämlich ganz viele Jahre lang so gemacht und das gucke ich mir bis heute an, dass wenn ich in ganz schlechten Momenten war, dass ich mich selber, ohne dass ich habe das nie auf Instagram gepostet, ne, oder so, aber ich habe mich selber gefilmt, also nur für mich. Ich habe mir dann selber angeguckt, ich habe mir aufgesprochen quasi, wie ich mich fühle und sowas. Und habe dabei auch geweint. Ja. Das hat ganz oft was damit zu tun, dass ich mich danach oft an die Situation nicht mehr richtig erinnern konnte und an das Gefühl nicht mehr. Da habe ich mir das angeguckt und mir gedacht, was war da eigentlich ganz genau los? Und das konnte ich erst, diese Reflexion darüber, erst eigentlich mit der zweiten Vogelperspektive und mir das nochmal anzugucken. Und es ist nicht so, dass du das Gefühl muten musst, glaube ich. Und da habe ich nie das Gefühl gemutet, gedacht, jetzt mache ich eine Kamera an, sondern da war
aber
ich so in dem Moment.
Eher aus diesem Impuls herausgewachsen, so dass du merkst, wenn du aufgelöst bist, dass du dann eigentlich wie in so einem Rausch quasi bist und dann dich danach nicht mehr daran erinnerst.
Genau, da hatte ich zum Beispiel, das war der erste Streit, den ich damals mit meinem damaligen Freund hatte. Mhm. Und wo ich so richtig, da war ich einmal kurz richtig aufgelöst und das habe ich mir quasi aufgenommen, weil ich wollte mir das danach in einem ruhigen Moment angucken und mir gucken, was war da mit mir los? Das habe ich da selber gesagt quasi und so. Und das hätte ich in dem Moment auch nicht geteilt auf Instagram oder so. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man quasi da, glaube ich, eine Emotion unbedingt faked, nur weil man in eine Kamera spricht. Das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Ich glaube, auch für viele Leute ist es wie ein anderer Kanal. Aber die Frage ist, ich verstehe es auf jeden Fall, es ist sie super krass privat. Und ich glaube, das hätte ich mich auch nicht getraut. Nicht, und das ist ja auch die Frage, warum das Trauen, ne, ist ja auch die, müsste wir uns hinterfragen, warum setzen wir da so eine Grenze? Warum sagt man auf einmal, diese Emotion ist nicht mehr okay? Weil das gehört ja dazu eigentlich, auch halt so, dass man sowas wie Depressionen und Scheißmomente und sowas erlebt, ne? Warum ist das?
Aber ich finde, es ist was anderes. Also für mich ist da, also ich merke richtig, dass da persönlich meine Grenze ist. Was anderes in der Retrospektive oder zu sagen, ich habe manchmal eine depressive Episode, das fühlt sich so und so an, also so als akut in dem Gefühl daraus zu agieren, das wäre mir zu privat, um das öffentlich zu teilen. Da wäre ganz klar meine Grenze.
Mir wäre das nicht zu privat, sondern mir wäre das ehrlich gesagt einfach zu toxisch, weil ich ganz genau weiß, wenn ich in so einem Gefühl bin, ne, dann ist das Schlechteste, was ich machen kann. Ja. Damit ungefiltert rauszugehen, das ist ja schon schwierig, damit ungefiltert, ich meine, zum Bäcker zum geht, gefühlt, oder so, oder zur Arbeit. Und deswegen wäre es für mich schwierig.
Ich habe das auch gemacht. Ich musste da total gerade dran denken, als du das sagtest. Ich habe mir in der Trennungsnacht von meiner Ex-Freundin damals, habe ich mir eine Sprachnachricht, ein Sprachmemo aufgeschrieben, das geht 30 Minuten. Und bin mit dem Auto zurückgefahren und habe in mein Headset einfach nur meine Gedanken runtergerasselt. Und das habe ich auf meinem Handy. Ich habe mir das letztens angehört. Und es haben sich sofort alle, es hat sich mein ganzer Hals zugeschnürt, weil ich gedacht habe, ich kann diese Emotionen so fühlen gerade. Das war so krass. Aber man hat so eine krasse Distanz dazu aufgebaut. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich gar nicht so ein unkluger Gedanke, dass man das mal aufnimmt, um zu sehen, ich habe das überlebt. Also es ist okay, es geht mir gut.
Ja. Aber das klingt ja nach einem liebevollen und klugen Move quasi sich selber gegenüber. Du hattest gefragt, du hast gesagt, was teilt man über Instagram und so, und dass diese Influencerin das Weinen dann geteilt hat oder sowas, ne? Da kam das quasi her.
Ja.
Und das, was ihr so beschreibt, das machen ja ganz viele auch, dass sie es aufschreiben oder so, das mache ich dann manchmal und so. Das ist ja eigentlich was super Selfcare-mäßiges. Aber wärt ihr in der Situation auf die Idee gekommen, Instagram also anzumachen und das auf Instagram
niemals
zu teilen?
Nee, da habe ich auch so eine durchsichtige Mauer. Also ich weiß, es gibt einige Dinge, es gibt ja auch so ein paar Sachen, über die ich grundsätzlich eher weniger spreche, weil ich irgendwie denke, also zum Beispiel ist so das Thema Sex bei mir, habe ich heute noch eine Nachricht zu bekommen, warum ich da so wenig drüber spreche, weil ich denke mir, also ich spreche ja drüber, ne? Aber nicht aus meiner Perspektive. Also ich spreche halt über mein Sexleben und so nicht, weil ich immer denke, das ist so privat. Ich möchte mir auch irgend so ein paar Sachen irgendwie so bewahren. So, und dann ist auch so eine Grenze erreicht. Und das kommuniziere ich halt auch immer ganz offen, dass ich dann nicht darüber rede. Aber die Leute haben halt Bock, da auch mal was drüber zu erfahren. Und dann finde ich das immer so ein bisschen schwierig, dass man das nicht akzeptiert und sagt, okay, dann halt nicht. Ja, das ist so, wie kam ich jetzt da wieder drauf?
Ich weiß nicht, weil es über das Teilen wahrscheinlich von Informationen und privaten Sachen und sowas ging. Und das verstehe ich. Ich finde das zum Beispiel, wenn du weißt, dass es deine Grenze ist, warum? Das ist doch total fair, weil du kannst ja trotzdem über Sex reden, ohne dass du sagen musst, also das ist jetzt meine Präferenz. Du kannst ja einfach sagen, es gibt Präferenzen, die sind so und so. Das ist doch total fair. Das heißt, du kannst auch trotzdem richtig gut informativ über das Thema reden. Das finde ich immer so ein bisschen.
So ist es ja auch nicht, dass ich das nicht tue. Aber die Leute haben manchmal sagen, du erzählst doch so viel Privates von dir, warum denn ausgerechnet das nicht? Dann ist es doch auch egal.
Das ist doch deine Grenze. Aber auf der anderen Seite möchte ich mal noch mal einmal zu diesem Thema rein dingsen. Ist es halt vielleicht so, guck mal, die Plattform Instagram, weil ich habe mir so viel Gedanken darüber gemacht. Ich bin halt gerade gar nicht mehr aktiv, ne? Weil ich gemerkt habe, das war so toxisch für mich auch und so.
Total.
Ganz furchtbar. Und das, was du da sagst, Ricarda, was du am Anfang gesagt hast, dass es irgendwie auch so mega unecht und fake ist und sowas, das hat ja auch damit was zu tun, dass wir da eben nicht die realen Emotionen teilen.
Absolut.
Und dass sich das falsch anfühlt, dann siehst du das und du denkst dir so, ey, das würde ich nie machen. Und das ist aber auch das Problem, weil da halt nur ein, wie ein Abziehbild von irgendwas Perfektem und sowas immer denkst, irgendwelche geilen Fotos von uns und so. Jeder von uns sieht mal auf irgendeinem scheiß Foto ganz geil aus und wir führen haben trotzdem alle Minderwertigkeitskomplexe und keine Ahnung was. Und das sieht man halt alle dahinter, alles dahinter nicht. Ja, genau. Ja. Aber das ist ja so. Und diese Gefühle und Gedanken, gerade für junge Leute, finde ich das halt eigentlich nochmal schwer, weil ich bin ja ein Urgestein, habe ich gerade gelernt. Und deswegen habe ich schon, seht ihr jetzt nicht, aber ich habe weiße Haare und auch einen weißen Bart.
Eine weise Frau. Eine weise, weiße, weise Frau.
Das sind nur Ricarda und Anna, wie ich gerade meinen weißen Bart streichle.
Ah, oh, der ist aber lang geworden. Ja.
Das ist ja irgendwie halt auch der Grund. Also, wisst ihr, da bin ich irgendwie so komisch.
Ich weiß,
da
was ich so du meinst. Gefühle ich glaube, bei mir ist nicht der, ich sage nicht, dass das negative Emotionen und sowas nicht zu Instagram gehören. Ganz, ganz im Gegenteil. Also, bin ich total bei dir. Für mich macht das aber einen Unterschied, ob ich da noch mal eine Triggerwarnung vorher schreibe und dann über Depressionen spreche und auch über meine Erfahrung spreche und so. Mhm. Oder ob ich akut in einer depressiven Episode bin und mega einen Heulanfall habe und das gerade teile.
Ja, absolut.
Da ist für mich die Grenze. Nicht, dass das Thema, also finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, wir sind ja auch alle eher in einer Bubble unterwegs, in der das ja schon viel gemacht wird. Mhm. Oder in der wir das auch machen und so.
Ja.
Und das empfinde ich als wahnsinnig angenehm. Ich folge auch gar nicht diesen Hochglanz-Sachen, damit kann ich gar nichts anfangen. Ich finde das immer spannend, wenn es edgy ist und wenn ich irgendwie was Echtes lesen kann.
Aber ich merke
selber, dass es mir, dass ich das nicht mehr auch angucken mag, wenn jemand akut in sowas Krassem drin ist, weil mir das eigentlich zu nahe geht und ich da nicht entscheiden kann, vielleicht auch, will ich jetzt, also wisst ihr, was ich meine? Es ist dann so, wenn ich dann eine Instagram-Story öffnen würde und dann würde da gerade jemand zusammenbrechen, dann gucke ich mir das an und dann fühle ich mich auf so eine sehr unangenehme Art als Voyeurist und denke und frage mich gleichzeitig, warum lässt der andere mich jetzt rein? Ich bin noch eine fremde Person. Also irgendwie macht das was, ist das für mich schwierig.
Ja,
aber
stimmt.
Wenn es jemand auf eine, und das heißt ja nicht auf eine abgeklärte, sachliche Art irgendwie über schwierige Themen reden, schon auch emotional, das finde ich schon auch gut.
Total.
Aber so, aber dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt nicht einen Krankenwagen irgendwo hinschicken.
Da bin ich bei dir. Es ist auch inzwischen so, dass ich denke, ich sehe so viel Positives und jeder hat so ein geiles Life und das macht mich manchmal, ich bin dann manchmal so abgefuckt davon. Ich denke mir auch so, weißt du, ich will es nicht mehr sehen, wer was wieder toll gemacht hat, wer wieder irgendwo weitergekommen ist und es stresst mich. Mich stresst das manchmal so sehr, weil du ja nur das Positive hast und dann denkst, okay, wo bin ich? Und das muss man echt, also da habe ich auch seit einem Jahr und so, sage ich mir auch irgendwie, oder bin ich auch, habe ich eine Therapie angefangen vor einem Jahr, weil ich irgendwann gesagt habe, ich kann mit vielen Dingen einfach, die belasten mich einfach so viel. Meine Umwelt passiert so viel, dass ich, glaube ich, irgendwie das professionell aufarbeiten muss. Ich habe heute das erste Mal bei Busenfreundin drüber gesprochen, dass ich eine Therapie mache, weil ich mir lange überlegt habe, warum sagst du es nicht? Warum sagst du es nicht? Und ich habe tatsächlich, und da bin ich ganz ehrlich, vor mir gesagt, nee, das soll nicht die Öffentlichkeit wissen, weil dann denken die ja, du bist krank. Das ist, ich hab auch gesagt, ich rede ganz offen jetzt darüber, weil ich keinen Bock mehr habe, weil wenn ich das nicht mache und nach vorne gehe, dann machen es vielleicht 2, 3 andere nicht, die das hören, auch nicht, weißt du? Und dann, du musst halt immer irgendwie, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist oder unangenehm war heute, habe ich mir gedacht, ja, fuck it, was kann dir passieren? Das Einzige, was passieren kann, ist denn, dass irgendjemand vielleicht denkt, dass du einen an der Kappe hast. Auf der anderen Seite wird es ganz viele Leute geben, die mich und meine Situation verstehen und auch sagen, ey, das ist einfach gar nicht fucking schlimm, wenn du eine Therapie anfängst.
Nee, das sowieso nicht. Darüber hinaus, dass du für die ein Vorbild bist, das ist halt, glaube ich, in der Bubble, in der wir uns bewegen, eigentlich doch auch schon normal, muss es irgendwie Normalität sein, dass das irgendwie kein Ding ist, dass jemand eine Therapie macht. Also,
null.
Aber ich verstehe schon, dass es gut, also dass ich glaube, es ist gut, sich solche Sachen immer wieder zu überlegen, vorher, möchte ich das teilen oder nicht. Guck mal, bei Sex hast du die Grenze woanders, da ziehst du sie so und so handhabe ich das für mich irgendwie auch, dass ich immer wieder, oder ich habe das auch schon gehabt, dass ich habe zum Beispiel das neulich bei einer Folge gehabt, da habe ich dann Paula am nächsten Tag eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, irgendwie da und da mit dem und der Aussage oder mit dem Ausschnitt fühle ich mich doch nicht wohl, können wir das doch irgendwie rausnehmen. Ich finde das total wichtig, wenn man schon so viel teilt und das so viele Leute hören,
bin
immer
ich
wieder genau zu gucken,
ich auch.
Womit fühle ich mich wohl und womit auch nicht oder nicht mehr.
Genau,
Aber das ist ja gerade auch das mit dem nicht mehr wohl im Endeffekt. Also wir ändern uns ja auch, man ändert ja auch Meinung. Ich habe ganz viele Sachen und Meinung, die habe ich vor 2 Jahren gedroppt. Da würde ich halt sagen, unterschreibe ich 0% mehr. Ja. Ich stehe nicht mehr dahinter.
Das ist auch gut
so. Ich möchte mich distanzieren von diesen Meinungen und zwar deutlich, in Kilometer Entfernung auch.
Ich weiß auch noch, als mein Onkel oder irgendjemand hat mir mal gesagt, boah, ich würde auf never ever erzählen, homosexuell zu sein im Podcast oder und das kam auch in dem Moment, kam auch in dem gleichen Atemzug, kam auch, dass man nie was von der Therapie erzählen sollte. Und da, ich glaube, unterbewusst sind dann so 2, 3 Sachen hängen geblieben, warum ich wirklich da nicht drüber gesprochen habe. Aber es ist so, es ist, du, man muss sich selbst damit wohlfühlen. Sobald du ein Störgefühl hast in irgendeiner Sache, sollte man drüber nachdenken und es nicht machen. Weil du musst dich immer gut fühlen damit, was du sagst.
Ja.
Ich bin da auch voll bei euch.
Das finde ich auch und ich finde das ganz unterschiedlich. Ich finde das Podcast, das Medium Podcast an sich, ist für mich so ein richtiges vertrautes Medium. So, ja. Da fühle ich mich wohl. Da habe ich das Gefühl, ich kann eigentlich sein, wer ich bin, ne?
Aber
in
weißt du was?
Jedem Zug. Ja.
Du hast, das sind auch smarte Menschen, die das hören. Wenn ich mir angucke, ich hatte heute Melina Sophie im Podcast, diese YouTuberin, ne?
Ja.
Die hat eine scheiß krasse Reichweite. Ich glaube, irgendwie 2 Millionen oder so.
Ja, ja.
Und dann denke ich mir, das YouTube ist ein Hass, ein Ort des Hasses auch teilweise.
Ja.
Die kriegt so viele Hassnachrichten. Die hat mal gesagt, Hate-Kommentare, die kann den ganzen Tag über Hate-Kommentare reden. Und ich denke mir so, ich bin so froh, dass wir diese Podcast-Community haben, die so verständnisvoll ist, so reflektiert ist, so kritisch und so klug. Und ich bin so gerne in dieser Podcast-Bubble drin. Ich kann das so unterschreiben, was du gerade sagst.
Und bevor es gleich mit der Folge weitergeht, hier ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist in dieser Woche Blinkist. Ihr wisst ja, dass ich mir vorgenommen hatte, mich in Sachen Psychologie, Liebe, Dating und Beziehung weiterzubilden und mich gleichzeitig mehr zu bewegen. Für beides habe ich mir einfach zu wenig Zeit genommen. Ich wollte quasi meinem Körper und meinem Geist etwas Gutes tun, wusste aber nicht so richtig, wie ich das in meinem Alltag unterbringen konnte. Seit einiger Zeit mache ich das aber einfach gleichzeitig. Ich mache einen Abendspaziergang, gehe ins Fitnessstudio oder drehe eine Runde mit dem Rad und entdecke gleichzeitig super spannende und interessante Sachbücher.
Und das könnt ihr bei Blinkist. Dort gibt es über 4000 Sachbücher, die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller zusammengefasst in nur 15 Minuten auf dein Smartphone. Und diese Zusammenfassung könnt ihr entweder selber lesen oder euch anhören und vorlesen lassen von sehr, sehr guten SprecherInnen. Blinkist hat da wirklich eine ganz tolle Auswahl und ihr könnt aus 25 Kategorien wählen. Unter anderem Karriere, Produktivität oder eben auch Psychologie.
Ich habe zum Beispiel gerade die Macht der Affäre von Esther Perel gehört. Es geht um die Frage, warum Menschen untreu werden oder darüber nachdenken. Und super spannend fand ich auch, warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Von Amir Levine und Rachel Heller. Dieser Blink ist zum Beispiel für alle spannend, die herausfinden wollen, welcher Typ Mensch zu ihnen passt oder für jede, die Dynamik in ihrer Beziehung besser verstehen und verändern möchten. Hier gibt es zum Beispiel auch eine Antwort auf die Frage, warum wir alle unterschiedlich viel Nähe brauchen. Ich habe alle Blinks super gerne gehört und fand sie wahnsinnig hilfreich und perfekt, weil man in kurzer Zeit so viel neues Wissen und Erkenntnisse mitnimmt. Denn das ganze Tamtam drumherum wird quasi weggenommen und ihr erfahrt nur das Wesentliche. Und das alles zum Beispiel, während ich spazieren gehe oder Bahn fahre. Mit Blinkist. In nur 15 Minuten.
Jeden Monat kommen außerdem 40 neue 15-minütige Blinks hinzu. Und für alle Leute, die Lust haben, tiefer ins Thema einzusteigen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Und wenn ihr Schnapsidee-HörerInnen seid und Blinkist mal ausprobieren wollt, dann bekommt ihr auf www.blinkist.de/schnapsidee 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist wird übrigens Blinkist geschrieben. Also www.blinkist.de/schnapsidee. Alle Infos und der Link stehen für euch natürlich nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Lesen und Hören und weiter geht's mit der Folge.
Bei Instagram halt ein bisschen anders, weil da ja auch einfach viele Leute so Hate-Watching machen, ne? Also dann einfach auf deinem Kanal so dazu. Und ich wollte vorhin nochmal sagen, das, was für mich eben auch wirklich krassen Unterschied macht, ob ich was auf Instagram erzähle, es ist ja auch irgendwie kleiner alles. Ich habe keine Lust, eine Story, die ich hier im Podcast erzähle, kann ich hier ganz entspannt einfach erzählen. Mhm. Und bei Instagram bräuchte ich dann, es ist mir allein schon zu anstrengend, das alles da so hochzuladen und so bla. Und dann denke ich immer, das interessiert ja auch irgendwie keine Sau. Warum soll ich denn jetzt die Leute damit jetzt so zu blubbeln. Spam. Und es ist auch tatsächlich was anderes, weil ich ja genau sehen kann, wer hat sich das angeguckt. Mhm. Und das macht es auch irgendwie direkter oder kann manche Leute, glaube ich, auch verunsichern oder dann irgendwie was anderes sein. Weil bei dem Podcast, du siehst ja, wir wissen ja nicht, außer die Leute schreiben uns oder bei Instagram und du kannst auf das Profil gucken, aber da sind ja erstmal keine Gesichter dahinter.
Mhm. Ja. Ja, und es hat auch, ich finde, ich was mit so einer Schnelllebigkeit zu tun. Du hast gerade gesagt, dass sie es hochladen, 15 Sekunden musst du deine Message da platzieren. Du hast halt diese Ruhe im Podcast wirklich zu dich auszudrücken und es gibt Leute, die hören sich das an und geben dir die Chance, lange dabei zu sein. Das ist auch so eine Sache. Ich habe mal letztens gehört, was von 7, die Aufmerksamkeitsspanne eines Jugendlichen aktuell liegt bei 7 Sekunden. Da denke ich mir, fuck, ey.
Ja, wegen TikTok.
Ja, und ich liebe TikTok leider. Ich liebe das. Also ich hasse es auch. Ich hasse und liebe TikTok. Ich liebe TikTok. Ich mag das total gerne, mir das anzugucken. Ich bin auch ein Clubhouse-Fan geworden, aber ich bin einfach gerade übersättigt. Ich will damit auch manchmal nichts zu tun haben. Ich gehe manchmal am Wochenende, nehme ich das Handy nicht mit und gehe mit meinem Hund raus an rein und es scheint die Sonne und das ist das Beste, was man machen kann. Ich sehne mich nach Offline-Sein manchmal. Und kann aber nicht, weil das meine Arbeit ist, auch online zu sein, zu konsumieren. Mir würde es auch richtig fehlen, wenn ich dann 2 Tage das nicht machen dürfte. Ach, es ist einfach, es ist so Fluch und Segen, ne?
Ja, aber deswegen muss man sich eigentlich so Strategien entwickeln, finde ich. Und ich finde, das müsste eigentlich schon jetzt in der Schule, um jetzt mal direkt…
Happy Places.
Ja, genau. Um jetzt mal direkt große Dingsbums-Lösungsstrategien vorzuschlagen. Warum hat man das nicht schon ab Klasse 1 zu lernen? Nicht und zwar nicht, wie gehen wir ins Internet rein und auf welche Seiten dürfen wir nicht gehen? Scheiß drauf, welcher Jugendliche, wenn wir doch den Jugendlichen noch 7-mal sagen, sie dürfen nicht auf Pornoseiten gehen, dann haben wir es geschafft, dass alle wirklich auf Pornoseiten sind. Sondern halt, wie geht man mit den Informationen da um? Was macht das mit mir?
Ja,
bin ich
total.
Halt Kendall Jenner die ganze Zeit sehe, über die eigentlich auch, ne, psychologischen Effekte, die Werte und Normen, die sich dadurch ändert, aber auch das gesellschaftliche Miteinander, was sich einfach dadurch natürlich
auch
verändert hat.
Ja, und ich kann aber auch den eigenen Konsum tatsächlich auch einteilen und überlegen, wie ich das machen will. Aber das ist ja auch total schwierig, weil diese Apps sind ja darauf ausgelegt, dass sie in deinem Gehirn machen, dass du abhängig wirst.
Ja.
So, und das ist, also einmal damit angefangen, musst du halt deine Sucht eigentlich im Prinzip kontrollieren. Und das finde ich irgendwie, also für mich ist das so eklig. Immer wieder.
Überleg
mal. Ich so denke, so, ich bin irgendwie so ferngesteuert von irgendjemandem, der sich was programmiert und ausgedacht hat.
Mhm. Dass ich gedacht hat, Anna Zimt möchte ich abhängig machen.
Ja, und ich weiß noch, dass ich halt so, bevor es quasi Anna Zimt gab, als dann klar war, so, ich habe meinen ersten Buchdeal, da hat mein Berliner bester Freund gesagt, ja, jetzt musst du aber mal bei Instagram irgendwie da anfangen. Und ich dachte, nein, ich weiß nicht, wie das geht. Ich finde das irgendwie, also ich hatte so total die Aversion dagegen. Mhm. Und mittlerweile kann ich da auch viele Dinge dran schätzen. Ich habe wirklich schon FreundInnen kennengelernt darüber und wirklich ganz tolle Leute. Und ich muss sagen, ich habe bisher noch das Glück, eine richtig gute Community auf meinem Kanal zu haben. Aber je größer der wird, merke ich dann so 1-2 Leute schießen dann manchmal da so rein. Es ist mega überschaubar bisher. Aber ich kenne das so von anderen KollegInnen, die dann so krass gewachsen sind und plötzlich erzählen, boah, seitdem ich 12.000 FollowerInnen habe, kriege ich so richtig bescheuerte Nachrichten und die Leute sagen, ich bin nicht real, weil ich das und das gegessen habe oder so. Und ich denke so, wow, also da will ich gar nicht erst hin. Also es gibt auch so ein bisschen so einen Respekt vor, will ich überhaupt mehr Reichweite, weil ich finde es eigentlich ganz muggelig so. Also ich kann das wertschätzen, so einige Dinge. Und auf der anderen Seite denke ich, wenn ich im Urlaub bin zum Beispiel, mein Mann und ich, wir fahren immer so 4 Wochen ungefähr weg. Da bin ich so wenig da dran und ich vermisse es gar nicht.
Es ist so gut.
Und dann denke ich so, wieso? Aber daran merkt man, dass man so abhängig ist, weil sobald ich im Alltag bin, gucke ich da dauernd rein. Und
da denke ich so. Wir haben geile Sachen gemacht.
Ja, wir haben uns verabredet und dann ist man einfach zu spät gekommen, eine Viertelstunde, konnte nicht Bescheid sagen.
Ja, aber das war ja so ganz, ganz früher noch. Aber guck mal, als wir uns angefreundet haben und sowas, vor 10 Jahren?
12 Jahren.
Vor 12 Jahren. Da war das ja auch nicht, da gab es halt noch so ein bisschen Facebook, aber da haben wir auch vielleicht mal gesagt, ja, wann kommst denn du rum oder irgendwie
Schau
sowas.
Schau mal, man lädt mal ein Bild hoch alle halbe Jahre gefühlt.
Oder war das so darauf so verlinkt?
Ja, hast du mich darauf verlinkt, genau. Aber das war irgendwie alles egal.
Das war alles egal. Was haben wir gemacht? Wir haben uns verabredet mit ein paar Leuten. Wir haben mega viel Musik gemacht. Wir haben Wein getrunken. Wir haben geraucht. Wir haben Quatsch gemacht. Wir waren zusammen. Wir haben halt Zeit miteinander verbracht. Und da hatte keiner irgendein Handy die ganze Zeit in der Hand.
Ja, genau. Und das Ganze wird ja jetzt nochmal intensiviert durch Corona, durch die Distanz. Man hängt ja jetzt noch mehr. Meine Bildschirmzeit ist durch Corona noch mehr angestiegen, weil ich meine Freunde halt nur so sehe. Das ist
für viele auch voll der Segen, ne? Muss man auch sagen. Also es gibt Misanthropen, also generell. Ja, aber natürlich ist das für viele Leute auch, die einsam sind, also ein Schaufenster oder ein Fenster in die Welt tatsächlich auch. Ich muss da immer so an meine Oma denken. Für die war das der Fernseher damals. Ne? Die hat Talkshows, Kochshows und sowas geguckt. Und für die war das wahrscheinlich das, was für uns Social Media jetzt ist.
Ja, aber ich musste gerade, ich hatte ein sehr, sehr langes Gespräch mit meinem Vater darüber, der lange im Sozialbereich quasi gearbeitet hat. Und der... Mit dem haben wir so drüber geredet. Und jetzt, heutzutage und jetzt gerade zur Corona-Zeit, es war schon immer schwierig, jugendlich zu sein auf der Welt. Es war schon immer irgendwie herausfordernd und so. Mhm. Aber jetzt gerade ist eigentlich die soziale Gruppe, mit der man sich identifizieren muss, mit der man sich irgendwie rumschlagen muss und sowas, genau. Mhm. Die soziale Gruppe ist im Moment eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Und das ist halt richtig, stellt euch das mal vor, das ist ein richtiger Abfuck.
Wie viele erste Male nicht passieren, ne?
Also, wow, stimmt.
Nein, ich meine jetzt nicht erste Mal im Sinne von Sex, das meinte ich gar nicht, sondern weil man als jugendliche Person so viele Dinge zum ersten Mal erlebt. Also lass es ein Kuss sein oder eben das erste Mal, aber das erste Mal auf eine Party gehen.
Erstmal jemanden ansprechen
und sowas, und da gehen so viele erste Male irgendwie flöten, und das ist, glaube ich, richtig schlimm für viele.
Ja, und auch so einfach genau sowas, so Partys, was man da erlebt hat und so Erfahrungen, du hast
Flirten.
Das ist alles krass, daran habe ich noch gar nicht gedacht, wie viele erste Male nicht stattfinden. Das finde ich krass, den Gedanken. Wie traurig. Boah, bin ich froh, dass ich das erlebt habe.
Ja.
Als Jugendliche.
Ja, aber wir haben das halt auch, genau, und trotzdem nochmal anders, ne? Auch ohne die Corona-Situation ist es für Jugendliche oder für junge, heranwachsende Menschen einfach schwierig. Denn das hat sich total verändert. Also das Verhalten in jeder Hinsicht, das wird halt dieses erste Mal zum Beispiel jemanden ansprechen, gibt es vielleicht schon lange nicht mehr. Wir denken so, das ist ein erstes Mal, was stattfindet. Aber da wird einfach nur ein Like bei Instagram platziert oder sowas.
Wisst du hast total recht. Ja, weil alles jetzt digitalisiert ist. Ne? Ich habe auch neulich irgendwie, ich habe so einen alten Kumpel, mit dem ich zur Schule gegangen bin früher. Mhm. Und den habe ich quasi nach vielen Jahren irgendwie wieder getroffen und mich mit dem jetzt quasi erst befreundet. Und da habe ich neulich mit einer Freundin drüber geredet und war so richtig in so krassen Erinnerungen und dachte, wie viele Stunden haben wir nach der Schule in der Raucherecke noch rumgehangen, also auf dem Schulhof, einfach so Ewigkeiten noch so rumgehangen und so. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, passiert das so noch überhaupt, dass man so Ewigkeiten, weil man weiß, in dem Moment, wo man auseinandergeht, kann man nicht in Kontakt miteinander sein. Das heißt, wenn man mit der Peer Group zusammen sein will, muss man sich halt die ganze Zeit quasi so dauertreffen. Oder so, weil es gar nicht anders, weil man danach, da gab es halt noch Fax. Also ich weiß noch, ich habe dann manchmal so, haben wir uns so witzigerweise, meine Freundin und ich, einem anderen Kumpel und einem Kumpel irgendwie einen Fax rübergeschickt.
Das ist jetzt aber wirklich lange her.
Entschuldigung. Das
ist lange her.
Aber trotzdem die Aussage so von wegen, ne, wenn die Gruppe auseinandergeht, kann sie danach eigentlich nicht mehr kommunizieren miteinander, außer es gibt eine Art von Telefonkette. Das hatten wir dann irgendwann.
Ja.
Ja. Ja, oder begrenzte Zeichenanzahl, hat auch keiner Bock drauf. Dann will man lieber sich die Leute zur Brust nehmen dann mit denen reden.
Ja, ja. Und hattet ihr das früher auch? Ich hatte noch eine, und hier auch meine Frage an alle HörerInnen. Hattet ihr auch eine Art Buch, was ihr euch so mit Freundinnen hin und her gegeben hat?
Ja,
ja. Hab ich auch noch. Und wo man halt so ein Heft, wo man Sachen reingeschrieben hat. Ist mir direkt
so ein bisschen,
unangenehm.
Aber nicht so doll. Ich weiß gar nicht, wie alt bist du denn, Ricarda?
Ich bin 33.
33.
Ja, wir sind ja alle ungefähr im gleichen Turn.
Ja, ich hatte das auch gehabt.
Ich bin ein bisschen jünger. Buchding war so ein bisschen in, aber nicht so doll. Aber ich weiß noch, dass meine Mädchengruppe, dass wir dafür bekannt waren, wir haben immer sehr doll Probleme miteinander tiefsinnig besprochen. Und da hatten wir so eine Art Redekreis.
Ja, genau.
Der, ich war auf einer Gesamtschule, da war sowieso das Zwischenmenschliche, das war ein großes Thema und so. Und dann saßen wir immer so in einem Kreis und dann wurden halt die Konflikte miteinander ganz sorgsam und sorgfältig miteinander besprochen. Mit einem Redestein am besten noch.
Mit einem Redestein?
Ja.
Nee, so eloquent waren wir denn nicht. Wir haben uns das
Wir haben so Zettelchen angeschrien.
Im Physikkurs haben wir so Zettelchen geschrieben, so auf Ecken, auf rausgerissenen Ringhefterseiten und haben das, ja. Ne? Und
dann stand er da drauf, dann, ich find's doof, dass du mir vorhin nicht Hallo gesagt hast.
Ja, sowas in der Richtung, ja. Und die hat über den gelästert,
mitbekommen. Genau.
Und dann hat sich unser Physiklehrer, und ich kann jetzt den Klarnamen einfach sagen, Herr Schmiedel, hat sich dann den Zettel genommen und hat ihn vorgelesen vor allem.
Oh,
das war gruselig.
Aber das sowieso, was hatte man für Probleme damals in so einem Freundeskreis, ne?
Ich denke, ich hätte sie gerne jetzt wieder.
Nee, heftige, ich nicht. Ich fand das wahnsinnig anstrengend.
Heftige Probleme. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auf meine Schulzeit also mit einem hassenden und einem liebenden Auge zurückgucke. Und das Soziale war für mich immer total toll. Das Soziale an Schule war das Beste und alles daran andere war für mich ganz schrecklich. Mhm. Ich habe mein Abitur, das kann ich heute so sagen, und alle meine Lehrer, die mir zuhören, liebe Grüße nochmal an der Stelle. Ich weiß, es war nicht immer leicht, aber wir haben es irgendwie gemeinsam irgendwie das Brot ans Trockene gebracht. Und das hat, glaube ich, nur damit zu tun gehabt, also über das Soziale.
Was hast du für einen Schnitt?
Ich glaube, 2.
Das ist ein Überflieger.
Oh, das ich habe 2,9. Ich war richtig
Das ist ein
schlecht.
Überflieger. Ich war auch einfach nur stinkend faul. Einfach nur faul. Aber auch diese Gegenstände.
Hast du Hausaufgaben gemacht? Sei ehrlich, Ricarda. Hast du jemals Hausaufgaben gemacht? Ich habe nie Hausaufgaben gemacht.
Ich habe mich aber immer mit denen gut verstanden, dann, die immer hatten. Und ich hatte, ich weiß noch einmal, da habe ich also eine Überfliegerin in Mathe, habe ich gefragt, wäre es möglich? Ich meine, wir haben jetzt ein halbes Jahr, das halbe ganze Schuljahr nicht miteinander geredet, aber dürfte ich mich heute in der Mathearbeit neben dich setzen? Und sie so, okay. Und ich so, oh mein Gott, Jackpot. Leute, ich habe nicht gelernt, ich darf mich neben sie setzen. Ich habe alles komplett abgeschrieben. Und
hast gewonnen?
Und habe gewonnen, habe eine 3- und das war für mich wieder 1 in Mathe.
Ja, das war Jackpot. Im Prinzip Ritterschlag. Jackpot. Auf einmal hast du selber so in dein Facebook-Profil geschrieben, Mathematikerin.
Ass. Mathe-Ass.
Professor Doktor.
Das war auch witzig. Das war eine witzige Zeit. Irgendwie denkt man schon noch gern zurück irgendwie an die Schulzeit und so.
Hä, voll. Gerade an diese kleinen Geschichten, wo man so, ich habe halt super viel so gerade irgendwie so mich hinschlawinert. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir hatten mal eine Art Lerntagebuch. Man hat dann ja immer so Lehrer gekriegt und die sind so mit neuen didaktischen Methoden angekommen, weil sie sich dachten,
so überambitionierte, die dann noch so richtig.
Und es regt mich so auf. Ich habe ja ADS, deswegen ist es für mich sowieso erstmal schwierig, dem ganzen Leben zu folgen, ne? Und
echt?
Dem Unterricht zu folgen.
ADS?
Ja.
Oh. Ja. Ich habe eine Anschlussfrage gleich. Ja, bitte?
Genau, und dem Unterricht zu folgen, dem Ganzen, das war schon für mich so, ich habe das immer alles gut gemacht und ich war auch jetzt nicht irgendwie, ich habe keine Hyperaktivität oder sowas gehabt, aber für mich irgendwie, weiß ich nicht, schnell habe ich gemerkt so, das ist jetzt irgendwie anstrengend für mich, das Ganze. Und dann halt aber so Leute, die so wahnsinnig fleißig waren. Und das fehlte mir immer. Und diese Lehrerin war selber so eine Fleißperson. Und die wollte von uns, dass wir ein Lerntagebuch schreiben. Das heißt, jeden Tag zu jedem Fach aufschreiben, was wir gelernt haben, auf welcher Seite, warum, wieso. Wo ich mir denke, das ist einfach nur, ich habe nichts gelernt heute. Ich habe einfach nur es war ganz furchtbar für mich. Und ist wirklich so, was passiert ist, da war ich halt noch so in der 7., 8. Klasse, was passiert ist, dass ich zuerst gesagt habe zu meiner Mutter, ich habe Krankheiten vorgetäuscht, damit ich nicht in die Schule muss und ich mein Lehrtagebuch nicht abgeben muss. Es ist wirklich so, ich musste irgendwann meiner Mutter dieses Thema beichten und sagen, es geht eigentlich ums Lerntagebuch.
Lerntagebuch, ey.
Ja, es geht ums scheiß Lerntagebuch. Es war ein Riesenthema. Wirklich ein halbes Jahr lang habe ich da irgendwie so mich drum rumgefunden. Und das finde ich interessant. Die Energie, die ich aufgewandt habe, um das Thema zu vermeiden, ist größer gewesen.
Als einfach so 3 Sätze am Tag da reinzuschreiben.
Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Das war so eine Aversion. Das war so etwas, was auch so mir so richtig so gegen meine Natur, gegen alles, was ich war, ging, dass ich einfach alles gemacht hätte, nicht machen zu müssen.
Man muss dazu sagen, die Lerninhalte sind auch überhaupt nicht zeitgemäß. Wie viel ich über Tenside gelernt habe, irgendeine Seife, jemals nochmal nichts und auch irgendwas, was sich auflädt an Ionen und so ein Kram. Klar ist das cool, aber vielleicht sollte man mehr auf die auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen. Ich meine, ich kann mir zum Beispiel bei euch vorstellen, ihr seid super kreativ, wurde null gefördert bei mir auch oder so, ne? Man muss doch einfach, ja? Nee, ja, null. Ich muss mich damit schon rumschlagen. Echt?
Mhm. Bei mir
warst du auf
schon
so einer Kunstschule oder so?
Nee, ich war auf einer Gesamtschule und ich hatte aber das Glück, dass ich irgendwie, also es gab so einen Musikwettbewerb, also Wettbewerb, aber jeder hat irgendwie unterschiedliche Dinge gewonnen. Es gab nicht einen richtig echten Sieger quasi oder Siegerin. Und da bin ich, glaube ich, in der siebten Klasse oder sowas aufgetreten und habe What's Up von den Four Non Blondes gesungen. Wir hatten eine Klassenband. Und dann habe ich das gesungen und dann gab es quasi so einen Lehrer, der super ambitioniert war und der hat die Schulband geleitet und so. Und der hat mich da, das haben ja alle irgendwie dazugehört und so. Und der hat sofort dafür gesorgt und hat gesagt, ich muss mit deinen Eltern sprechen, du brauchst unbedingt Gesangsunterricht zum Beispiel. Und dann hat der irgendwie dafür gesorgt, weil der selber auch in einer Coverband gespielt hat, in seiner Freizeit quasi. Und da war ich in der Schulband und so und dann gab es da Musicals und so. Das war aber schon sehr viel von der Initiative, glaube ich, von den LehrerInnen dort abhängig. Mhm. Und dass die Schule gemerkt hat, dass sie sich damit auch profilieren kann. Also sie hat dieser Musikschwerpunkt quasi, der hat sich erst dann in den Jahren entwickelt, in denen ich an der Schule war. Und ich habe richtig teilweise für die Musikprojekte und sowas, wurde ich aus der Klasse genommen, weil ich quasi proben musste und so.
Aber das war schon was, ich war auch in so einer Musik-AG, aber dann war das, aber trotzdem ist für mich das andere Problem geblieben.
War das bei dir dann nicht auch so?
Anna hattest war du wie Probleme? So ein Zirkuskind, was immer rausgenommen wurde und immer in einer anderen
Stadt. Ja, das war ein bisschen so, nee, es war so ein bisschen so, nee, nicht wieder in einer Stadt, aber die meisten Leute aus dieser Schulband waren aus einer Klasse drüber. Und die haben dann quasi geprobt und ich hatte aber einen anderen Stundenplan und so und dann musste ich halt natürlich irgendwie gehen. Es hatte aber natürlich auch zur Folge, dass ich oft so einen Sonderstatus hatte und dann eher so mit, die Leute waren dann neidisch, weil die dachten, ich muss hier Mathe machen und Anna darf jetzt halt singen.
Ich glaube, es ging vielen der Kelle Family auch so. Die mussten mit Sicherheit da auch so durch. Ich wette das mit dir.
Die waren, ich hatte auch eigentlich eine kleine Selbsthilfegruppe mit denen.
Mit den Kelle Families?
Mit den Kellys, aber nur mit den jungen Leuten, mit Angelo und Maite und Patty.
Hier ist Anna Patty. Zimt. Wie ist es bei euch? Für mich ist es auch total schlimm, dass ich immer aus dem Unterricht gerufen werde. Wie ist es für euch?
Wie ist es für euch?
Dass ihr so dann auf eine Welttournee gehen müsst. Ja, es ist auch nicht leicht.
Die armen Kellys.
Ja, aber es ist halt sowieso, das ist ja bei ganz vielen Leuten, die so richtig krass berühmt werden und dann
Tokyo
sind die
Hotel.
Noch in der Schule.
Tokyo Hotel.
Ja, hier mein bester Freund war ja auch in einer, auf einer, ich sag mal, in einer Popstars-Band.
Roses.
Nicht Popstars-Band, die waren auch eine Rockband, aber das war eine Bravo-Band.
Nupaka-Zeiten.
Nee, Nevada Tan, kennst du die noch?
Ja, sicher. Ich war Nevada, ja.
Das ist die Generation und das ist die Revolution. Unsere Generation. Ja, das ist
wieso bleibt sowas hängen, ja? Und Tenside nicht, oder was?
Ja, genau.
Tenside nicht,
genau, das ist halt so. Und die waren halt auch noch ganz normal auf der Schule und dann haben die einfach aber ihre Schule einfach geschmissen. Tatsächlich. Irgendwann. Und gesagt, nee. Jetzt ist over.
Ja, das kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen, ne? Es gibt ja welche, die sagen, ich habe alles auf eine Karte gesetzt, es hat funktioniert. Es gibt aber auch welche, die gescheitert sind. Das auch, man weiß es halt nicht, wie es weitergeht, ne? Sollen wir mal ganz kurz eine Anmoderation machen in Teil 2 für Busenfreundin?
Ja, sehr schön.
Ja, sehr
toll. Sliden direkt da rein. Dann mache ich das jetzt auch direkt.
Machen.
Ja.
Super, das war Schnapsidee, der Podcast über Liebe, Love und Sexy sein. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und jetzt kommen die Outtakes.
Was mich gerade irritiert, kann ich mal ganz kurz deine Finger sehen, Paula? Was hast denn du für lange Fingernägel? Alter Falter. Ich hätte eigentlich nur die ganze Zeit Angst, meine Netzhaut damit abzutrennen, wenn ich mir irgendwie ins Auge fasse, was ich gefühlt 300 Mal täglich tue. Aber da so hängen zu bleiben, mitten in der Hornhaut.
Ja,
irgendwie.
Darf ich jetzt mal was Schlimmes sagen?
Ich kann gar auch nicht lange Fingernägel, meine sind mal ratzekurz.
Ja, ich möchte jetzt mal ein ganz, ganz schlimmes Thema ansprechen. Oh. Und zwar, wenn ich zum Beispiel etwas aus meiner Scheide holen muss.
Stimmt,
so ein Tampon.
Was man halt so findet, ein Anker, Schuhe,
eine Quietscheente,
alte Bürsten.
Genau, wenn ich mal wieder etwas aus meiner Scheide holen muss. Ja, zum Beispiel einen Soft-Tampon oder ähnliches.
Ja.
Jetzt zum Beispiel, vor diesem Moment habe ich total Angst. Ich bin froh, dass ich im Moment gerade nicht meine Tage habe oder irgendwas. Aber da, wisst ihr, was ich meine? Da ist ja auch softes Gewebe dabei.
Ja. Selbstgefährdungspotenzial.
Ja, kannst du eigentlich nur mit so einem, also mit so einer Art Korkenzieher arbeiten, glaube ich, in der Zeit, ne? Den man so reinschraubt in sich.
Ja, ich muss.
Ja, oder wie bei so einer Geburt, also mit so einer Saugglocke.
Grillzange. Aber so mit so einer Grillzange.
Grillsaison ist eröffnet.
Ja.
Ja.